NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Weiterer Dieselgipfel im Kanzleramt. Mehr Geld für die Kommunen. Druck auf Nordkorea. Das Weiße Haus denkt über nukleare Optionen nach. Kredit für Air Berlin. EU-Kommission stimmt zu. Und politischer Schlagabtausch. Auch heute gibt es Wahlkampf im Fernsehen. In deutschen Städten, da wird die Luft immer schlechter und das, obwohl bereits die Feinstaubbelastungen deutlich zurückgegangen sind. Bislang nutzten weder Umweltplaketten noch sonstige Steuerungsmaßnahmen. Und seit dem Dieselbetrugsskandal, da wissen wir, dass die Autohersteller nicht wirklich ein Interesse daran hatten, tatsächlich die Grenzwerte für den Stickoxidausstoß ihrer Fahrzeuge den gesetzlichen Vorschriften anzugleichen. Was nun? Es drohen Fahrverbote, verhängt durch deutsche Verwaltungsgerichte. Und das zu verhindern, will die Bundesregierung erreichen. Die Kanzlerin hatte Vertreter von Kommunen eingeladen, um Strategien gegen die dicke Luft zu finden. Zu den Ergebnissen aus Berlin, Volker Schaffranke.
Eine stand vor dem heutigen Treffen im Kanzleramt schon fest. Die Kommunen brauchen mehr Geld, um die Luftverschmutzung in ihren Städten dauerhaft in den Griff zu bekommen. Die Kanzlerin musste noch einmal tief in die Tasche greifen. Der bereits vor einigen Wochen von der Bundesregierung und der Autoindustrie eingerichtete sogenannte Mobilitätsfonds in Höhe von 500 Millionen Euro wird auf 1 Milliarde Euro aufgestockt.
Das heißt, der Bund ergänzt um 500 Millionen im laufenden Haushalt. Wir sind ja in der Situation, dass wir erst Mitte 2018 einen neuen Haushalt haben werden. Dann können wir neu entscheiden. Aber bis dahin stehen diese Gelder zur Verfügung.
Die Stadtverwaltungen können damit zum Beispiel ihre Dieselbusse umrüsten oder in neue digitale Verkehrsleitsysteme investieren. Es geht dabei aber um noch mehr, betonte Angela Merkel.
Es geht um die Verbesserung der Ladeinfrastruktur. Es geht bei den Hafenstädten um Landstromanschlüsse. Es geht um Verkehrsführung, Verkehrsleitung, Parkplätze.
Ein dickes Paket an Maßnahmen, ob die 1 Milliarde Euro ausreicht, ist fraglich. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sieht die Automobilindustrie weiter in der Pflicht, nicht nur finanziell.
Bei all dem, was jetzt ansteht, darf eines nicht passieren. Wir dürfen nicht zu Fahrverboten gelangen. Die Kommunen dürfen sich nicht im Stich gelassen fühlen. Aber vor allen Dingen muss ehrlich gesagt eben auch die Automobilindustrie mit für das einstehen, was sie im Wesentlichen zu verantworten hat.
Dass jetzt mehr Geld aus Berlin zur Verfügung gestellt würde, zeige, wie ernst die Lage sei, erklärte Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp von der CDU.
Bei uns ist es so, dass ganz maßgeblich die Umstellung der Busflotte auf Elektromobilität eine große Rolle spielt, weil wir eben keine U-Bahn und keine Straßenbahn haben. Und generell auch die ÖPNV-Förderung ist ein wichtiges Instrument, um hier umzusteuern und auch wirklich messbare Effekte zu erzielen.
Doch ob damit die drohenden Fahrverbote wirklich verhindert werden können, steht auf einem ganz anderen Blatt. Etliche Gerichtsentscheidungen stehen noch an. Ulrich Mahly ist Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Der SPD-Politiker stellt fest, Fahrverbote sind noch nicht vom Tisch.
Die Richter wissen auch, dass es nicht über Nacht lösbar ist. Und insofern müssen wir den Richtern plausible Zeitpläne und plausible Ablaufpläne anbieten. Aber die langfristige Finanzierung fehlt noch.
Ende Oktober ist ein weiteres Treffen im Kanzleramt geplant.
Volker Schaffranke vom Dieselgipfel im Kanzleramt. Was also hilft gegen die gesundheitsschädliche dicke Luft in den deutschen Städten? Plaketten, Fahrverbote, Elektroautos, Fahrradwege? Der Kommentar von Martin Gint.
Heute früh auf einem Radweg in Köln. Eine Geisterradlerin kommt mir entgegen, umkurvt geschickt schlendernde Messebesucher. Im Millimeterabstand tasten sich unsere Lenker aneinander vorbei. Der Falschfahrerin kann ich nicht einmal böse sein, sie wollte nur abkürzen. Ihre Alternative wäre gewesen, dreimal eine vierspurige Straße überqueren und dann gefangen sein im Stop-and-Go des Autostaus. Köln, Stuttgart, Hamburg und viele andere Städte haben nicht nur ein massives Abgasproblem, sondern auch miserable Radwege, grauenvolle U-Bahnhöfe, überfüllte Züge und hässliche Straßenschluchten, die ganze Stadtteile zerreißen. Die Städte leiden unter einer jahrzehntelang einseitig autoorientierten Verkehrspolitik. Die Reparatur funktioniert nicht über Nacht und deshalb ist bei den heute verabredeten Maßnahmen auch wieder jede Menge Aktionismus dabei. Aber immerhin, nachhaltige Mobilität für die Stadt ist endlich ein Thema. Die Bundeskanzlerin will den Ausbau des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs umfassend fördern. Schon lange zeigen Studien, wer mit begrenztem Budget das meiste erreichen will, muss hier was tun. Zusätzliches Geld gibt es auch für den öffentlichen Personennahverkehr, den ÖPNV. Aber hier wie dort sind die Summen schon fast lächerlich niedrig. Millionen gegen Milliarden, wenn man es vergleicht mit der Subvention des Dieselantriebs über verbilligten Kraftstoff an der Tankstelle. Die Dieselsubvention liegt in etwa auf der Höhe der Ticketeinnahmen des ÖPNV. Mit anderen Worten, rein rechnerisch ist ein Nulltarif für alle genauso denkbar wie das billige Tanken für 15 Millionen Dieselfahrer. Die Luft wird durch den aufgestockten Mobilitätstopf kaum sauberer werden. Wenn es in den Städten zu voll ist, dann ist mit modernen Ampelanlagen auch nicht mehr viel zu holen, zumal es Jahre dauert, Verkehrsleitsysteme neu aufzusetzen und zu justieren. Und auch der Traum von einer sauberen grünen Welle ist schnell ausgeträumt. Denn mehr grüne Welle für Autos bedeutet mehr Rot für Fußgänger, Radfahrer, Bus und Bahn, also jene umweltfreundliche Mobilität, die wir so dringend brauchen. Die Gefahr von Fahrverboten ist also nicht vorbei. Keiner will sie, aber Gesundheit hat nun mal Priorität. Vor Gericht werden nur die Messwerte entscheiden, nicht die guten Absichten, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und trifft damit den Nagel auf den Kopf.
Der Kommentar von Martin Gent im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach dem nordkoreanischen Atomwaffentest erwappnet sich die internationale Gemeinschaft gegen eine weitere Eskalation des Konfliktes. Südkorea hält Kriegsmanöver ab und schießt seinerseits mehrere Raketen zu Testzwecken ab, um einen Angriff auf den Norden zu simulieren. Die USA betonen ausdrücklich, dass der Einsatz eigener Atomwaffen gegen Nordkorea eine realistische Option für den Ernstfall sei. Die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten würde genutzt, um Nordkorea von seinem Tun abzubringen, so hieß es bei US-Präsident Trump. Doch wahrscheinlicher als ein Krieg sind Handelseinschränkungen. Direkte Gespräche mit Pyongyang scheinen nicht im Bereich des Denkbaren. Was gerade aktuell in Washington diskutiert wird, weiß Jan Bösche.
Die USA geben sich hart gegen Nordkorea und gegen jeden, der das Land unterstützt. UN-Botschafterin Nikki Haley sagte im Sicherheitsrat, die USA werden jedes Land, das mit Nordkorea Geschäfte macht, als Land betrachten, das deren rücksichtslose und gefährliche nuklearen Ambitionen unterstützt. Was wir mit Nordkorea machen, hat Auswirkungen darauf, wie sich andere Länder verhalten, die Atomwaffen anstreben. Die Gefahr könnte nicht größer sein, die Dringlichkeit ist jetzt. Damit wiederholte sie eine Drohung, die Präsident Trump bereits via Twitter ausgesprochen hatte. Die USA würden überlegen, den Handel mit Ländern zu stoppen, die mit Nordkorea Geschäfte machen. Das richtet sich vor allem gegen China, das von Trump selbst als zentral gesehen wird, um eine Lösung im Konflikt mit Nordkorea zu finden. Die chinesische Regierung wies die Drohung als unakzeptabel und unfair zurück. Experten verweisen darauf, wie wichtig der Handel mit China für die USA ist. Der Republikaner John Sununu, früher Stabschef im Weißen Haus, sagte bei Fox News dagegen, das ist ein wichtiges Thema. Wenn man ein paar wirtschaftliche Schmerzen hinnehmen muss, um mit einem nuklearen Rohling umzugehen, dann ist das richtig. Das sind die taffen Fragen, mit denen ein Präsident umgehen muss. Sanktionen sind nur eines der Themen, bei denen die Trump-Regierung Härte zeigt. Immer wieder sind auch die militärischen Möglichkeiten auf dem Tisch. Am Sonntag ließ sich Präsident Trump briefen. Verteidigungsminister Mattis sagte anschließend, es gebe viele militärische Optionen und der Präsident habe über alle informiert werden wollen. Die Verpflichtungen mit unseren Alliierten sind eisenhart. Jede Bedrohung gegen die USA, gegen Guam oder unsere Alliierten wird massiv militärisch beantwortet, effektiv und überwältigend. Mattis verwies darauf, dass die USA Nordkorea vernichten könnten, wenn sie denn wollten. Sie wollten aber noch nicht. Der demokratische Außenpolitikexperte Joel Rubin kritisierte bei MSNBC, je mehr die USA darüber sprechen, dass es eine militärische Option gibt, desto geringer ist die Chance, dass wir die internationale Einigkeit für den wirtschaftlichen Druck bekommen, der nötig ist, damit Nordkorea sein Verhalten ändert. Die diplomatische Option wird nicht ausreichend mit einbezogen. Bleibt diese dritte Komponente, Diplomatie. Rubin räumte ein, dass auch die früheren US-Regierungen keine überzeugende Strategie hatten, wie sie erfolgreich mit Nordkorea verhandeln könnten. Die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, bemühte sich am Morgen zu zeigen, dass die USA nicht alleine mit Nordkorea kämpften. Wir haben kein Problem mit dem nordkoreanischen Volk, sondern mit Diktator Kim Jong-un. Und es sind nicht nur die USA. Unsere europäischen Alliierten, Alliierte woanders und Freunde verurteilen die nordkoreanischen Taten. Auch darum schaut die Trump-Regierung bei diesem Thema immer wieder nach New York, zu den Vereinten Nationen.
Die USA denken über weitere Schritte also gegen Nordkorea nach und die Regierung in Pyongyang ist vollkommen isoliert, nachdem auch China deutlich gemacht hat, dass seine Geduld mit seinem Schützling Nordkorea überstrapaziert ist. Die EU fordert eine Verschärfung der Sanktionen, sieht sich aber auch als Vermittler gefordert. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Wenn es um Reaktionen auf immer neue Nukleartests in Nordkorea geht, so schaut die Welt sicher nicht als erstes gebannt auf die EU. Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass Europa in diesem Konflikt künftig mehr Gewicht in die Waagschale wirft. Denn die Rufe nach einer Vermittlerrolle der EU werden immer lauter. In schärfster Form jedenfalls verurteilt man in Brüssel den jüngsten Raketentest Nordkoreas. EU-Kommissionschef Juncker schloss sich einer Erklärung der G7-Staaten an, die von einer nicht hinnehmbaren Provokation von Seiten Pyongyang spricht. EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte eine entschlossene Reaktion und drohte Nordkorea mit schärferen Sanktionen. Die EU unterstützt üblicherweise von den Vereinten Nationen verhängte Strafmaßnahmen, war aber in der Vergangenheit auch des Öfteren selbstständig tätig geworden. Was eigene Sanktionen angeht, so hat die EU bereits weitreichende autonome Maßnahmen ergriffen. Es besteht die Möglichkeit, diese auszuweiten. Es ist aber Sache des EU-Ministerrates, so eine Entscheidung zu treffen. Letztlich erklärte nun eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, sei es also Sache der Einzelstaaten, die Sanktionen zu verschärfen. Zuletzt war dies Anfang August passiert. Damals hatte die EU zusätzliche Personen und Organisationen auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt, was bedeutet, deren Vermögen werden eingefroren, die Einreise in die EU ist ihnen verboten. Bislang jedoch, so scheint es, hat nichts und niemand es vermocht, den nordkoreanischen Diktator von immer neuen Nukleartests abzubringen. Für die deutsche Kanzlerin steht fest, es kann nur eine diplomatische, friedliche Lösung des Konflikts geben. Das stellte Merkel im TV-Duell mit Martin Schulz noch einmal klar. Telefonisch habe sie im Übrigen mit Frankreichs Staatspräsident Macron dies vereinbart.
Wir sind der Meinung, wir brauchen ein stärkeres europäisches Engagement, absolut, eine ganz klare Haltung.
Dem stimmte auch SPD-Kanzlerkandidat Schulz uneingeschränkt zu, der überdies darauf verwies, welche entscheidende diplomatische Rolle die EU bereits bei den Atomverhandlungen mit dem Iran gespielt habe.
Das wird man nicht so nach Nordkorea übertragen können, aber eine Staatengruppe, die mit Nordkorea in einem vernünftigen Dialog treten kann und die Vetomächte des Sicherheitsrates mit am Tisch und die Europäer. Ich glaube, das könnte eine diplomatische Brücke sein, über die wir gehen müssen. Das große Risiko dabei ist immer, wer weiß, wann Donald Trump wieder zum Tweet greift.
Die USA unter Präsident Trump, meint jedenfalls der SPD-Kandidat, seien offenbar nicht in der Lage, die Situation alleine in den Griff zu bekommen.
Soweit Kai Küstner. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.43 Uhr. Die EU-Kommission hat dem staatlichen 150 Millionen Euro Kredit für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin zugestimmt. Die Zahlung stehe im Einklang mit EU-Recht, teilten die Brüsseler Wettbewerbshüter mit. Vor gut drei Wochen hatte Air Berlin mitten in der Ferienzeit Insolvenz beantragt und mit dieser staatlichen Unterstützung soll die Airline trotzdem in der Luft bleiben können. Die EU-Kommission teilte nun mit, dass durch den Kredit die geordnete Abwicklung von Air Berlin gewährleistet werde, ohne den Wettbewerb übermäßig zu verfälschen. Andreas Meyer-Feist.
Vor gut drei Wochen hat Air Berlin Insolvenz beantragt, aber der Betrieb kann vorerst trotzdem weitergehen, mit staatlicher Hilfe. Die EU-Kommission hat den Weg für einen Kredit über 150 Millionen Euro genehmigt. Die Zahlung stehe im Einklang mit EU-Recht, heißt es in einer Erklärung der Brüsseler Wettbewerbshüter. Eine geordnete Abwicklung sei jetzt möglich, ohne den Wettbewerb mit anderen Fluggesellschaften zu verzerren. Mit dem Geld soll die Airline also weiterfliegen können, bis zu einem möglichen Verkauf des Unternehmens. Allerdings ist der Kredit an Bedingungen geknüpft. Er darf nur in Raten ausgezahlt werden. Air Berlin muss dafür Woche für Woche den Finanzbedarf und auch die Verwendung der Mittel genau nachweisen. Eine hoch umstrittene Aktion. Der Air Berlin-Konkurrent Ryanair sprach von einer illegalen Hilfe. Davon profitiere am Ende die Lufthansa, die Air Berlin übernehmen wolle. Der Kredit für Air Berlin soll von der staatlichen Förderbank KfW bereitgestellt werden. Nach unbestätigten Meldungen soll der Zinssatz 10% betragen.
Die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen drängen mögliche Käufer von Air Berlin, möglichst viele der mehr als 8.000 Arbeitsplätze zu erhalten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet formulierte Bedingungen für einen möglichen Käufer.
Unser Ziel ist es, das haben wir heute auch noch mal präzisiert im Gespräch mit den Betriebsräten, dass wir, Sie haben das schon mal formuliert, nicht nur über Flugzeuge und Slots reden, sondern auch über das Personal und die Menschen, die dort beschäftigt sind. Und das Ziel muss es sein, möglichst viele dieser Arbeitsplätze in Zukunft zu erhalten. Dazu muss man genau wissen, an welchem Standort wird was zurzeit geleistet. Und unser Ziel ist es, dass Düsseldorf und Berlin beide wichtige Luftverkehrsstandorte bleiben. Das ist unsere Bedingung auch an die, die jetzt Teile des Unternehmens übernehmen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Das Bundeskartellamt hat mal wieder die deutsche Stahlindustrie im Fokus. Es geht um den Verdacht wettbewerbswidriger Preisabsprachen. Das Bundeskartellamt hat deshalb Ende August an 3 Tagen hintereinander insgesamt 7 Stahlunternehmen sowie 3 Privatwohnungen durchsuchen lassen. Das bestätigte nun ein Sprecher des Amtes, Jörg Sauerwein, mit Einzelheiten.
Es war fast wie ein Besuch bei alten Freunden. Nur, dass sich die Besuchten wohl nicht gefreut haben dürften. Wieder einmal hat das Bundeskartellamt die deutsche Stahlbranche ins Visier genommen und wieder standen die Wettbewerbshüter für eine Razzia an diversen Türen und wieder ging es um illegale Preisabsprachen, erklärt Kai Weidner, der Sprecher des Bundeskartellamtes.
Wir führen mehrere Verfahren bereits seit längerer Zeit in verschiedenen Bereichen. Aktuell kann ich bestätigen, dass wir Ende August Durchsuchungen im Bereich Flachstahl bei insgesamt 7 Unternehmen durchgeführt haben. Und da besteht eben der Verdacht auf kartellrechtswidrige Vereinbarungen zwischen diesen Unternehmen.
Neben Unternehmensräumen wurden auch noch 3 Privatwohnungen untersucht. Ungewöhnlich an insgesamt 3 verschiedenen Tagen hintereinander. Das soll unter anderem logistische Gründe gehabt haben. Aber, so erklärt ein Insider, weil das eher ungewöhnlich ist, würden die verschiedenen Beteiligten auch gar nicht damit rechnen, dass am nächsten Tag noch jemand vorbeikommt. So konnten nicht nur am 1., sondern auch an Tag 2 und 3 noch genug Akten mitgenommen werden.
Dafür benötigten wir rund 40 Mitarbeiter vom Bundeskartellamt und bei solchen Durchsuchungen ist es üblich, dass wir dann auch unterstützt werden von der örtlichen Kriminalpolizei und von Kollegen aus den Landeskriminalämtern.
Aufgrund der laufenden Untersuchungen sagt das Kartellamt nichts zu den einzelnen Unternehmen. Aber zum Beispiel sowohl die Salzgitter AG als auch ArcelorMittal haben bestätigt, dass es in ihren Unternehmen Durchsuchungen gegeben habe. Dabei seien den Kartellwächtern alle Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. In den vergangenen Jahren nimmt das Bundeskartellamt die Stahlbranche, die unter anderem wegen der chinesischen Konkurrenz unter massivem Druck steht, immer wieder aufs Korn.
Da gab es seit Ende November 2015 ein Verfahren im Bereich der Edelstahlproduktion und Vertrieb. Wir haben im Juni 2016 durchsucht im Bereich des Einkaufs von Stahl durch die Automobil- und Automobilzuliefererindustrie. Das ist also auch ein weiteres Verfahren. Und außerdem gab es jüngst, und zwar Anfang Juni, Durchsuchungen bei 3 Unternehmen aus der Schmiedebranche.
Im neuen Verfahren soll möglicherweise auch wieder gegen Deutschlands größten Stahlkonzern ThyssenKrupp ermittelt werden. Durchsuchungen soll es dort aber nicht gegeben haben. Vor 5 Jahren hatte das Bundeskartellamt nach der Zerschlagung des sogenannten Schienenfreunde-Kartells ThyssenKrupp zu einem Bußgeld von mehr als 100 Millionen Euro verdonnert.
In der Türkei, da sitzen mittlerweile 12 Menschen aus Deutschland wegen offensichtlich politischer Gründe im Gefängnis. Saßen, muss man ja wohl eigentlich sagen, denn eine Frau, die mit ihrem Mann vergangene Woche in ihrem Urlaubsort Antalya festgenommen worden war, die wurde heute nach WDR-Informationen wieder freigelassen. Beiden wird Verbindung zur Gülen-Organisation vorgeworfen. Die Gründe für die Freilassung sind bislang unbekannt. Dass es mit dem TV-Duell in Deutschland zu tun haben könnte, ist eher unwahrscheinlich, auch wenn der türkische Staatspräsident auf dieses reagiert hat. Christian Buttgereit berichtet.
Public Viewing gab es nicht, aber ein türkischer Fernsehsender hatte das Duell tatsächlich übertragen mit Simultanübersetzung. Die Leute waren interessiert, natürlich auch die türkische Regierung verfolgte dieses Fernsehduell mit großer Aufmerksamkeit. Und Erdogan-Sprecher İbrahim Kalın sagte heute Morgen, Europa habe ja viele Probleme und er könne nicht verstehen, dass die Türkei im Fernsehduell so viel Raum eingenommen habe. Dass sich die Kandidaten so sehr mit Erdogan beschäftigt hätten, das sei reinem Populismus geschuldet. Es sei wohl einfacher, die Türkei zum Feind zu erklären, anstatt sich den eigenen Problemen zu stellen. Merkels und Schulz' Äußerungen zur Türkei bezeichnete Kalın als engstirnig. Sie zeugten von einem eingeschränkten Horizont. Dass nicht einmal über Diskriminierung oder den zunehmenden Rassismus in Deutschland gesprochen worden sei, zeige, welchen Punkt die deutsche Politik inzwischen erreicht habe, so der Präsidentensprecher. Auch in den türkischen Medien stoßen die Positionen der Kanzlerkandidaten auf wenig Gegenliebe. Habertürk meldet, Merkel und Schulz hätten sich einen Wettlauf in Türkeifeindlichkeit geliefert. Und die Zeitung Jochen Akşam schreibt, in der Türkeifeindlichkeit sind sich beide Kandidaten einig. An der Bundeskanzlerin wurde vor allem kritisiert, dass Angela Merkel betonte, sie sei schon immer gegen einen EU-Beitritt der Türkei gewesen. An Martin Schulz, dass er ankündigte, im Falle eines Wahlsieges die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen zu wollen. Bei so viel Ärger zwischen Deutschland und der Türkei gab es heute aber doch etwas Positives. 4 Tage nach der Festnahme in Antalya ist eine Deutsche offenbar wieder frei. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befindet sich ihr Mann aber noch in Polizeigewahrsam. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, die Information stammte vom Anwalt der Deutschen und werde geprüft. Zu dem nach wie vor inhaftierten Mann hätten deutsche Diplomaten weiterhin keinen Zugang und das verstoße gegen internationales Recht. Nach Recherchen des WDR handelt es sich um ein Unternehmer-Ehepaar aus Rheinland-Pfalz. Sie seien türkischer Abstammung, besäßen aber ausschließlich den deutschen Pass. Nach Angaben ihres Anwaltes waren sie in den vergangenen Monaten mehrfach problemlos in die Türkei gereist und auch wieder rausgekommen. Türkischen Medienberichten zufolge ging es bei der Festnahme um angebliche Verbindungen zur Gülen-Bewegung, die als verantwortlich für den Putschversuch im vergangenen Sommer gilt. In einem Punkt musste sich das Auswärtige Amt korrigieren. Entgegen erster Meldungen hatten die türkischen Behörden die zuständige deutsche Vertretung doch schon am Donnerstag über die Festnahmen informiert und damit fristgerecht.
Christian Buttgereit aus der Türkei. Gestern Abend im deutschen Fernsehen auf allen Kanälen das TV-Duell zwischen Martin Schulz, SPD, dem Herausforderer, und Angela Merkel, CDU, der Amtsinhaberin. Gute 1,5 Stunden sollten wir, die Wähler, die Positionen dieser beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl kennenlernen und uns eine eigene Meinung bilden. Ob das wirklich geklappt hat, ist umstritten. Umfragen kurz danach sahen die Bundeskanzlerin als klare Siegerin, aber es gab auch viel Kritik an Form und Inhalt. Zu wenig Zukunftsthemen, zu viel große Koalition. Eigentlich gäbe es genug Stoff für ein zweites Duell, doch das wollte das Kanzleramt nicht. Aber heute Abend gibt es ein weiteres TV-Duell, und zwar in der ARD. Und dort sind viele kleinere Parteien eingeladen. Jens Wiening in unserem Hauptstadtstudio. Wie ist denn die Stimmung dort unter den Parteien und wer ist eigentlich alles dabei heute Abend?
Oh, das ist eine große Runde heute Abend und ich kann sogar schon mal die Reihenfolge verraten, in der wir die Protagonisten gleich sehen werden. Wir werden links erkennen Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, daneben Cem Özdemir von den Grünen, Joachim Herrmann von der CSU. Auch die CSU ist nämlich vertreten als kleine Partei. Christian Lindner von der FDP und rechts wird Alice Weidel stehen. Ja, und die werden sich heute Abend hier im Westhafen in Berlin restauriertes Industriegelände werden sich treffen. Ich stehe gerade vor dem großen Saal, wo mitten in diesem riesigen Saal 6 kleine Pulte stehen, wo man nachher die Protagonisten sehen wird.
AfD, FDP sind dabei, haben wir gehört. Die sind ja jedenfalls noch nicht, kann man ja mit Blick auf die Umfragen sagen, im Bundestag vertreten. Warum nehmen die beiden eigentlich teil?
Die beiden nehmen teil, weil sie große Aussichten haben, dieses Mal in den Bundestag einzuziehen. Das geben die Umfragen her. Und die CSU nimmt teil, weil sie bereits im Bundestag ist. Das waren die Kriterien, für die man sich entschieden hat. Und deswegen diese Zusammensetzung mit den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, aus der Opposition die Linkspartei und die Grünen, und denen, die gute Aussichten haben, in den Bundestag zu ziehen, bei der Bundestagswahl in 3 Wochen.
Ja, die CSU ist doch sowieso drin, ist eine Regierungspartei.
Richtig, aber die CSU sieht sich als eigenständige Partei und darf deswegen mit hier rein. Man kann das auch anders entscheiden. In diesem Fall haben sich die austragenden Sender geeinigt, dass sie dabei sind. Deswegen wird der Innenminister der CSU, Joachim Herrmann, heute Abend hier die Partei vertreten.
Okay, was erwartet denn die Zuschauer heute Abend?
Oh, ich glaube, das werden sehr spannende Themen. Also das liegt natürlich in der Integration, in der Flüchtlingspolitik. Von der Linkspartei über die Grünen bis zur AfD geht es da von Willkommenskultur und Multikulti bis Grenzen dicht machen. Da werden dann mal die Konfliktlinien klar. Thema Umwelt. Die AfD glaubt zum Beispiel, dass der Mensch nicht für den Klimawandel verantwortlich ist. Die Grünen gehen bei so einer Meinung natürlich total unter die Decke. Was ist mit dem Verbrennungsmotor? Soll der verboten werden? Ja oder nein? Heißes Thema. Der Euro, die Zukunft der EU, das sind richtige Konfliktlinien. Und ich gehe mal davon aus, dass es deutlich spannender wird als gestern Abend.
Und wie ist die Sendung strukturiert? Welches Zeitbudget ist da vorgesehen?
Ja, es hat jeder wieder eine Uhr mitlaufen, so wie gestern auch. Das Ganze geht um 7:45 los, wird 75 Minuten dauern. Und dann wird man gucken, dass am Ende ungefähr alle den gleichen Redebeitrag bekommen haben. Es gibt kein Eingangsstatement, es gibt kein Schlussstatement, sondern es wird sogar ausgelost, wer auf die erste Frage antworten darf. Es gibt 2 Moderatoren, nicht 4 wie gestern Abend. Deswegen wird das Ganze vielleicht etwas übersichtlicher und damit man ein bisschen mehr Tempo und Dramaturgie hineinbekommt.
Jens Wiening zu einem weiteren TV-Duell vor der Bundestagswahl. Heute Abend in der ARD, 20.15 Uhr, eine Fünferrunde mit CSU, Grünen, FDP, Linken und AfD. Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.55 Uhr. Die Nachricht kam überraschend. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich mitzuteilen, dass die Herzogin von Cambridge ihr drittes Kind erwartet. So erklärte es der Kensington Palace in London. Die Königin und beide Familien seien über die Neuigkeit sehr erfreut. Die britische Monarchie wird also einen weiteren potenziellen Thronfolger bekommen. Und die Welt ist um eine gute Nachricht reicher, von denen an dieser Stelle ja eher selten die Rede ist. Stefanie Pieper berichtet.
Als Kate beim Besuch in Polen kürzlich einen Hightech-Teddybären für Neugeborene überreicht bekam, da sagte sie scherzhaft zu ihrem Gatten William, dann müssen wir wohl noch mehr Babys bekommen. Jetzt wissen wir, dass Nachwuchs Nummer 3 tatsächlich unterwegs ist. Die Herzogin von Cambridge musste heute einen Termin in einem Londoner Familienzentrum absagen, weil sie wieder unter starker morgendlicher Übelkeit leidet, wie schon bei ihren ersten beiden Schwangerschaften. Damit ließ sich die Babynachricht nicht länger verheimlichen, was Königshausexpertin Penny Junor nicht überrascht.
And Kate is one of three, so I think it's not surprising that she should want a third. And who knows, maybe even a fourth.
Schließlich stamme Kate selbst aus einer Familie mit 3 Kindern, so Junor. Und wer weiß, vielleicht wolle sie sogar noch ein viertes. Dabei hat William mal gesagt, er wolle 2 Kinder. Die ganze königliche Familie ist laut einer Mitteilung des Kensington-Palastes happy über den weiteren Nachwuchs. Die werdenden Eltern, die Großeltern auf beiden Seiten und natürlich Königin Elisabeth II., die sich auf ihr 6. Urenkelkind freuen kann. Die britischen Wettbüros nehmen bereits die ersten Wetten an, wie das Geschwisterchen der beiden wohl heißen wird. Wird's ein Mädchen, stehen Alice und Victoria derzeit hoch im Kurs. Wird's ein Junge, Arthur und Henry.
Nachwuchs im britischen Königshaus, soweit Stefanie Pieper. Die zum Fußball am Schluss Titelverteidiger Deutschland könnte nachher bereits das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft kommendes Jahr in Russland lösen. Die Mannschaft von Trainer Jogi Löw spielt nämlich gegen Norwegen. Und alle hoffen, dass es nicht wieder zu solchen Nazi-Pöbeleien kommt wie beim Spiel gegen Tschechien am Freitag. Felix Mansel mit Einzelheiten.
8. Spiel. 8. Sieg. Das erwarten zumindest alle. Die Zuschauer, die Spieler und auch der Bundestrainer Joachim Löw.
Ja, bislang haben wir ja eine weiße Weste in der Qualifikation, alle Spiele gewonnen. Wir können uns vorzeitig qualifizieren, je nach Situation.
Der weiße Riese will unbefleckt durch die WM-Qualifikation. Das ist ein hoher Anspruch und er ist doch so real. Auch wenn der Weltmeister gegen Tschechien ein bisschen wackelte und erst kurz vor Schluss durch Mats Hummels gerettet wurde.
Ja, wir wollen viel besser spielen. Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen. Wir sind glasklarer Favorit gegen Norwegen. Müssen wir nicht drum herum reden. Wir wollen wieder das spielen, was wir von uns erwarten, was die Leute von uns kennen. Wir wollen den Gegner dominieren, so gut wie nichts zulassen. Und wenn wir das schaffen, dann gehen wir da glücklich nach Hause.
Und bleiben ungeschlagen. Nein, noch viel besser. Wenn Deutschland gegen Norwegen gewinnt, hat das DFB-Team die maximale Punktausbeute nach 8 Spielen. 24 Zähler. Spanien ist schlechter, Frankreich auch, Belgien und England. Keiner kann mithalten, nur die Schweiz. Naja, aber spielt Deutschland so wie gegen Tschechien, dann wird das nichts. Deshalb erwartet Bundestrainer Löw.
Dass wir voll auf Sieg spielen, dass wir die Sache klar machen und dass wir einen weiteren Schritt tun.
Einen weiteren Schritt in Richtung Russland, in Richtung WM-Qualifikation und das mit lupenreiner Weste. Okay, 2 Gegentore, aber die hält Deutschland aus.
Im Grunde genommen spricht nur eines dagegen, wenn wir halt eben auch eine gewisse Arroganz zeigen und das erwarte ich nicht.
Nee, aber vielleicht eine vorzeitige Bescherung. Vielleicht gibt es ja heute Abend schon die WM-Tickets, wenn Tschechien gegen Nordirland nicht verliert haben, Jogis Jungs in Stuttgart richtig Grund zu feiern. Ganz in Weiß und ohne Flecken auf der Weste.
Und das war dann das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen nur noch einen schönen Abend. Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.